was für ein schöner Tag heute. Ich habe eine gute Anreise gehabt hier nach Clausthal-Zellerfeld und durfte die Berge bestaunen, die Schöpfung Gottes. Wenn man so schön durch den Wald fährt, in der Landstraße, und dann kommen so diese Sonnenstrahlen durch die Bäume, wie schön, wie herrlich. Da kann man Gott nur loben und preisen. Genau. Heute wird es um die Form gehen. Bist du in Form? Darum geht es in dieser Predigt. Also wenn dich jemand fragt, und wenn dir diese Frage gestellt wird, ob du in Form bist, dann ist es gewöhnlich gemeint, ob du körperlich fit bist, ob es dir gut geht, ob du auch geistlich und seelisch vielleicht in Form bist, ob dein Allgemeinzustand so auf der Höhe ist. Aber heute wird es um eine andere Art Form gehen. Und ich habe mich gefragt, worüber predige ich nach Ostern, 3 Wochen nach Ostern in dieser Zeit. Und wir hatten ja Karfreitag gehabt, wir haben uns an Jesu Leiden und seinen Tod am Kreuz erinnert. Wir hatten Ostern, Auferstehung Jesu, das ist so der Höhepunkt des christlichen Glaubens. Und dann habe ich mir gedacht, worüber predigst du in der Zeit nach Ostern? Der Höhepunkt ist schon erreicht, worüber willst du predigen? Ja, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du ihm dein Leben einvertraut hast, wenn du ihn zum Herrscher deines Lebens erklärt hast und dich ihm hingegeben hast, dann bist du mit ihm mit auferstanden. Und leider sind wir aber noch nicht im Himmel und wir müssen noch eine Zeit hier auf Erden verbringen, und ja, und Gott möchte uns für diese Zeit rüsten. Genau, dieser Jesus, der auferstanden, der würdig ist, der mächtig ist, der zu Rechten Gottes sitzt, der möchte dein Leben formen, ab dem Tag an, wo du zu ihm Ja gesagt hast. Und genau, in dieser Predigt wird es um das Formen und um das Gestalten gehen, und es wird noch praktisch werden, wie es jetzt schon erkennen könnte. Habe ich hier ein Brett oder eine Holzlatte mitgebracht, und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist die Form dieses Bretts oder dieser Holzlatte nicht so ganz optimal, sage ich mal. Wenn du damit irgendwas bauen willst, kannst du das kaum für irgendwas gebrauchen auf dem Bau. Es sei denn, du willst ein Boot bauen, ein Schiff, dann könnte es noch gehen. Aber auf dem Bau kannst du dieses Brett erstmal nicht gebrauchen. Es hat eine, sagen wir mal, suboptimale Form. Genau, und es wird nicht darum gehen, ob du alle Latten am Zaun hast, sondern das wäre schon gut, wenn das der Fall ist. Es wird aber darum gehen, ob du alle Latten am Balken hast. Am Balken? Was für ein Balken meinst du jetzt? Ja, was es mit dem Balken auf sich hat, dazu werden wir noch später kommen bei der praktischen Vorführung. Genau, ich habe in der Bibel geschaut, wo diese neue Form des Lebens, wo ich darüber was finde. Und ich habe einen Text aus Kolosser 1, Verse 1 bis 17 ausgesucht und die unter die Lupe genommen. Genau, den Brief an Kolosser schreibt Paulus aus einer seiner Gefangenschaften. Also er sitzt im Gefängnis und schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Kolosse. Diese Gemeinde hat er noch nie vorher gesehen. Sein Mitarbeiter Epaphras hat diese Gemeinde gegründet, und die Gemeinde scheint sich gut zu entwickeln, aber es gibt einen von außen bedingten kulturellen und gesellschaftlichen Druck auf die Gläubigen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, also als ich mich bekehrt hatte und voll, also allen von Jesus erzählt habe, ich konnte nichts anderes als von Jesus erzählen, dann habe ich gemerkt, wie so ein gewisser Druck sich aufbaut, wie Ablehnung kommt aus der Familie, von den Freunden, auf der Arbeit. Niemand wollte diesen Jesus haben, und da gab es so Druck, besonders aus der Familie und von den Freunden. Und hier scheint es genauso gewesen zu sein, beziehungsweise bis heute bestätigt sich das, was wir in der Bibel lesen. Ich werde uns die ersten 3 Verse vorlesen. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern, Klammer auf, und Schwestern, Klammer zu, in Christus zu Kolosse, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Also Paulus stellt sich hier vor, im ersten Vers und sagt über sich, dass er Apostel Jesu Christi ist nach dem Plan und Willen Gottes. Also wenn du ein Kind Gottes bist, ist es kein Zufall. Das ist nach dem Plan und Willen Gottes. Oder wenn du heute das erste Mal hier bist, ist das kein Zufall. Glaub mir, bei Gott gibt es keine Zufälle. Irgendetwas in deinem Inneren hat dich hierher bewegt. Irgendwas hat dich hierher gezogen. Und bei Gott gibt es, wie gesagt, keine Zufälle. Also seine Pläne bringt nichts durcheinander. Er hat alles unter Kontrolle. Aber unsere Pläne werden nicht so, wie wir sie planen. Ich weiß nicht, ob du diesen Witz kennst. Weißt du, wie du Gott zum Lachen bringen kannst? Erzähle ihm von deinen Plänen. Und er wird darüber lachen. Also der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und genauso ist es bei Apostel Paulus, der diesen Brief schreibt. Er hatte ganz andere Pläne für sein Leben. Die waren ganz konträr zu den Plänen Gottes für sein Leben. Er war nämlich ein eifriger Verfolger der Christen. Er wollte dieses Christentum abschaffen, am besten ausradieren. Aber Gott hatte andere Pläne für sein Leben. Und in meinem Leben war es auch so. Als ich mich vor 17 Jahren bekehrt hatte, oder 18 Jahre ist es her, wahrscheinlich schon, das war ein absolutes Wunder. Ich wollte von Gott nichts wissen. Es ist ein Wunder, dass ich heute hier stehe und zu euch predige. Vor 18 Jahren wollte ich von Jesus nichts wissen. Meine Frau und meine Schwiegereltern haben mir viel von ihm erzählt, aber ich habe gesagt, komm, lasst mich damit in Ruhe. Ich möchte von diesem Jesus nichts wissen. Genau, und Paulus ist dankbar für sich und für sein Leben und für die Geschwister in Kolossee. Und er dankt Gott und er grüßt sie mit den Worten Gnade und Frieden. Und Gnade zeigt auf einen Gott hin, der sich dem sündigen Menschen mit Mitgefühl und mit Liebe zuwendet. Und Frieden umfasst alles das. Es ist die Summe all dessen, was im Leben eines Menschen zur Realität wird, wenn er sein Leben Jesus anvertraut. Ein Prediger hat mal gesagt, der übernatürliche Frieden Gottes ist das, was diese Welt bezwingt. Und diesen übernatürlichen Frieden Gottes kannst du dir nicht erkaufen. Du kannst ihn dir nicht mit Dingen erschaffen oder erkaufen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch, nicht so wie ihn die Welt gibt. Denn die Welt gibt einen vergänglichen Frieden, der vielleicht nur ein paar Tage hält. Wenn du dir vielleicht was Neues kaufst, dann bist du so glücklich und happy und es erfüllt dich. Und du merkst, nach ein paar Tagen wird es matt. Es hält nicht. Du musst schon wieder nach dem nächsten Ding suchen, um irgendwelchen Frieden und Erfüllung zu finden. Aber der Frieden, der aus Jesus ausgeht, der ist der Frieden, der diese Welt bezwingt. Also wenn wir in Christus verwurzelt sind, wird uns dieser Frieden immer mehr zuteil. Ich lese die nächsten Verse vor, ab Vers 4. Da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben, sagt Paulus, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist, von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und nun die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Paulus sagt, denn wir haben gehört. Also wenn sich etwas herumspricht, dann muss es entweder richtig, richtig gut sein, dass es sich weit herumspricht, oder es muss richtig, richtig schlecht sein und beziehungsweise schon skandalös sein, wenn sich Dinge weit herumsprechen. So mittelmäßige Dinge sprechen sich nicht rum. Aber Paulus hat hier von der Liebe der Kolosser gehört, also es hat sich herumgesprochen, was für eine Atmosphäre in dieser Gemeinde herrscht. Und Paulus ist auch dafür dankbar. Ein lebendiger Glaube bringt immer Liebe hervor. Also Liebe äußert sich aber nicht nur durch nette Worte, Liebe zeigt sich in Aktion. Liebe zu leben heißt im praktischen Alltag Liebe zu leben. Also das ist diese Agape-Liebe, von der hier die Rede ist. Es ist die Liebe, die alles erträgt, die alles erduldet, die eine extra Meile mitgeht und alles aushält. Ich bringe euch mal ein Beispiel aus meinem Leben, wo Gott mich wirklich herausgefordert hat, so zu lieben, wie er liebt. Wir haben unser Haus gekauft 2016 und im Jahr 2017 habe ich ein ganzes Jahr lang dieses Haus aus dem Baujahr 57 saniert, komplett entkernt, alles rausgeworfen, Wände teilweise rausgeschnitten, neue Wände gezogen, alle Installationen neu gemacht. Es war richtig viel zu tun und ich habe das meiste selbst gemacht und alles immer so nach der Arbeit abends. Und meine Frau war mit dem fünften Kind hochschwanger und wir haben bei den Schwiegereltern gelebt und mussten irgendwann umziehen, weil vielleicht kennt das jemand, also du hast irgendwann Druck, du willst einfach nur in dein Haus einziehen, du willst deine vier Wände haben. Und als ich so in dieser Sanierungsphase war, da habe ich einen Bruder gefragt, beziehungsweise mehrere, und habe eine Aktion gestartet. Wir mussten viel machen und habe gefragt, könntest du mir nächsten Samstag helfen kommen, weil ich stehe ein bisschen unter Druck und ich brauche wirklich Hilfe. Und er kannte meine Situation, er wusste, dass meine Frau hochschwanger ist und dass wir wirklich in der Klemme stecken. Und dann kam die Antwort, du, ich bin zum Brunchen mit einem Kumpel verabredet, ich kann leider nicht kommen. Und ich habe mir nur gedacht, du siehst doch, ich stecke wirklich in der Klemme und ich brauche wirklich Hilfe und du kennst meinen Zustand, meine Familie. Und da habe ich mir gedacht, wo ist das Mitgefühl, wo ist diese Liebe, wo ist diese Extrameile, wo ist das, kannst du dein Frühstück nicht vielleicht um eine Woche verschieben, ich brauche jetzt Hilfe. Und ich hatte wirklich lange Zeit damit zu kämpfen, ihm zu vergeben und einfach zu sagen, ist okay, das hat mich echt gewurmt und ich habe diese Enttäuschung mit mir herumgetragen, lange Zeit. Und irgendwann höre ich, wie Gott zu mir flüstert und sagt, vergib deinen Bruder, liebe deinen Bruder, bete für deinen Bruder, umarme deinen Bruder. Oh, ich dachte, Herr, warum? Ich kann nicht. Er hat mich so enttäuscht. Und dann ist Zeit vergangen, Gott hat gewartet und dann kam wieder diese zarte Stimme Gottes, vergib deinem Bruder, bete für deinen Bruder, liebe ihn, umarme ihn. Und irgendwann habe ich aufgegeben, irgendwann habe ich mich sozusagen breitschlagen lassen von Gott. Und dadurch habe ich aber erkannt, dass dieser Bruder tatsächlich kaum sein eigenes Leben meistern konnte. Und ich konnte ihn lieben, ich konnte ihm vergeben. Und weißt du, das ist die Liebe in Aktion, dass du deine Geschwister liebst, auch wenn sie nicht ganz so nett zu dir sind, wenn sie dich verletzen. Das ist die Liebe Gottes, mit der wir nicht so einfach lieben können aus unserer Kraft. Aber Gott fordert uns heraus. Was ist noch der Grund für diese Liebe zueinander, die die Kolosser unter sich haben? Sie sind von der Hoffnung angespornt, die Gott für sie im Himmel bereithält. Diese Hoffnung ist im Himmel für uns aufbewahrt, steht da geschrieben. Sie ist aufbewahrt. Wenn du Dinge aufbewahrst, dann sind sie sicher. Wenn du irgendwie wertvolle Dinge hast, dann lässt du sie nicht irgendwo herumliegen, sondern wirst sie wahrscheinlich, wenn du irgendwie 3 Kilo Gold hättest, dann wirst du wahrscheinlich diesen hohen Wert nicht irgendwo bei dir zu Hause hinterm Schuppen da irgendwo hinschmeißen, sondern wirst sie wahrscheinlich irgendwo in einem gesicherten Tresor einlagern, weil sie wertvoll sind. Also auf wertvolle Dinge passt man auf. Und so ist diese Hoffnung, die absolut wertvoll ist, die von unschätzbarem Wert ist, ist im Himmel für uns aufbewahrt, steht hier geschrieben. Und das ist nicht die Hoffnung, die zuletzt stirbt, wie man so schön sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie stirbt nie. Diese Hoffnung ist ewig. Und das ist ein Grund für ein Leben voller Freude. Diese Hoffnung, die wir im Himmel haben, wir sind Himmelsbürger. Und deshalb sagt Paulus im Vers 9, deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr, er geht jetzt noch eine Stufe höher, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Also Paulus' Gebet ist hier präzise, er betet für die Erkenntnis Gottes, dass sie Gott erkennen und es wird um dieses Erkennen gehen. Grundsätzlich bedeutet das griechische Wort Gnosis, dem die Gnostiker ihren Namen verdanken, bedeutet Erkenntnis oder Einsicht und ist nicht nur ein Faktenwissen, sondern ein inneres, intuitives Erkennen. Das Wort, welches hier aber im Text für Erkenntnis verwendet wird, ist aber Epignosis. Und das hat eine noch stärkere Bedeutung als Gnosis, weil es eine noch durchdringendere Beschäftigung mit dem Objekt der Erkenntnis von Seiten der erkennenden Person ausdrückt. Es ist ein Wissen, welches sehr kraftvoll das geistliche Leben beeinflusst, eine Erkenntnis, die die ganze Person einnimmt. Epignosis bezeichnet eine umfassende geistliche Erkenntnis, die von Gott bestimmt ist und sich in Übereinstimmung zu Gott entwickelt. Wie werde ich mit dieser tiefen Erkenntnis seines Willens erfüllt? Wie erkenne ich, was der Wille Gottes ist? Ich habe mir mal gedacht, ich suche vielleicht erstmal in der Bibel, ob darüber was steht, was der Wille Gottes für uns ist. Und es ist tatsächlich, es steht an ein paar Stellen ganz klar, das ist der Wille Gottes für euch. An einer Stelle steht, dass die Heiligung der Wille Gottes für uns ist. An einer anderen Stelle steht, dass Gutes tun der Wille Gottes für uns ist. Aber ich habe mir eine Stelle aus Römer 12,2 ausgesucht und da geht der Ausflug hin in Römer 12,2. Und da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Wort sagt uns hier, dass wir nicht die gleiche Form annehmen sollen wie die Welt. Seid nicht der Welt gleichförmig. Hier ist die Rede von der Form oder Gestalt. Das ist die exakte Übersetzung dieses Wortes aus dem Griechischen. Wir werden unvermeidlich von äußeren Einflüssen geformt, bevor wir zu Gott kommen. Und weiter heißt es im Vers, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, werdet verwandelt in eine neue Form, der göttlichen Vorstellung für euer Leben entspricht. Gott hat sich eine Form für uns gedacht. Und die können wir einnehmen durch die Erneuerung des Sinnes. Als ich mich bekehrt habe und durch den Geist Gottes wiedergeboren wurde, hat mich Gott von ganz vielen Dingen befreit. Aber nicht von allen. Also ich habe von dem Tag an habe ich nicht mehr geflucht, keine Schimpfwörter benutzt. Ich bin gebürtiger Kroat und ich sage dir, im Kroatischen schimpft man so schlimm und beschimpft auch Gott aufs Übelste, das kannst du dir nicht anhören. Das gibt's in Deutsch Gott sei Dank nicht. Und ich habe das ist halt mitgekommen aus der Welt und Gott hat mich davon befreit. Es gab diese Worte in meinem Vokabular auf einmal nicht mehr. Ich habe weltliche Musik nicht mehr gehört. Ich habe keinen Sinn in ihr mehr gefunden. Und sie ist wie, weißt du, wenn du Wasser kochst in einem Topf und irgendwann verdampft das und ist weg. So ist das aus meinem Leben, sind Dinge einfach verdampft. Sie waren weg. Gott hat mich einfach von diesen Dingen befreit. Aber er hat mich nicht von allem befreit. Und ich glaube, ich spreche da vielen aus der Seele, viele werden das kennen, Gott hat uns von einigen befreit, aber einige Dinge sind wir noch auf dem Weg und Gott möchte uns da formen. Und wir sind wie ein krummes Brett. Es wird jetzt zum praktischen Teil kommen. Wir sind wie dieses krumme Brett, was ich mitgebracht habe. Das ist unsere Form, wenn wir zu Gott kommen. Die Welt hat uns geformt. Wir sind nicht so, wie Gott sich uns vorgestellt hat, ursprünglich, wie er das für Adam geplant hat. Ich werde jetzt so ein bisschen den Pult hier rüberziehen. Und dieses krumme Brett verdeutlicht, wie wir sind, wenn wir zu Gott kommen. Und wenn dieses krumme Brett jetzt ausgerichtet werden soll, dann brauchen wir etwas Grades, um das Brett auszurichten. Also wenn du dieses Brett an ein weiteres krummes Brett dran packst, dann wirst du das kaum ausrichten können, weil das andere ist auch krumm. Kennt ihr die Stelle, wo die Bibel sagt, denn wenn ein Blinder einen Blinden führt, werden sie beide in die Grube fallen. Also wenn du ein grobes, krummes Brett mit einem krummen Brett ausrichten willst, gerade machen willst, wird das nicht funktionieren. Also wir brauchen etwas Grades. Und ich habe mir gedacht, wenn wir unsere Gedanken an Gottes Gedanken, wenn wir unseren Sinn durch das Wort Gottes verwandeln sollen, dann stelle ich mir Gott wie einen geraden Balken vor, der stabil ist, der sich nicht verformt, der seiner Form treu ist, seinen Prinzipien treu ist. Gott sagt, ich bin der, Jesus Christus ist der, in Hebräer steht Jesus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er selbst im Alten Testament sagt Gott zu seinem Volk, ich habe mich nicht geändert, aber ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein, sagt er zu den Juden, weil sie immer diese schiefen Wege gegangen sind. Sie sind immer abgedriftet vom Weg Gottes. Und er sagt, aber ich habe mich nicht geändert. So soll dieser Balken die Form Gottes, seine Treue ihm selbst und seinen Prinzipien darstellen. Und jetzt kommen wir zu Gott. Und wir sind dieses krumme Brett. Jetzt kommen wir zu Gott und bringen diese Form aus der Welt. Und jetzt haben wir an Gott angedockt. Jetzt nehme ich hier eine Schraubzwinge und ziehe jetzt dieses Brett hier an. Jetzt haben wir an Gott angedockt. Und das ist so sinnbildlich dafür, dass du kommst zu Gott und ja, du weißt noch nicht so genau, du hast seine Gnade gespürt, aber naja, du gehst so ein bisschen mit Gott, ein bisschen immer noch in der Welt, du weißt nicht genau, du hast zwar seine Gnade gespürt, aber du hast noch nicht komplett ja, du hast dich nicht komplett ihm hingegeben, dass er wirklich die vollkommene Herrschaft über dein Leben hat. Und wenn dieses Brett gerade werden soll, dann kommen die Schraubzwingen ins Spiel. Und diese Schraubzwingen sind synonym für das Wort Gottes. Also wenn du Menschen in dein Leben hineinlässt, wenn Menschen dich formen, dann kann das wehtun, dann kann das Enttäuschungen hervorbringen, dann kann das Unbehagen hervorbringen und Verletzungen. Aber wenn du Gott in dein Leben hineinlässt, dass er seine zarte Hand anlegt an dein Leben, dann ist er zart, dann schraubt er nur so viel, wie du vertragen kannst. Und dann schraubt er, weil er hat das beste Rezept für dein Leben. Er weiß am besten, wo er diese Schraubzwingen anlegen muss. Und so formt er dein Leben. Und so wird langsam immer mehr deine Form zu seiner Form. Das ist das Wort Gottes. Es hat die Kraft, unser Leben zu formen. Also das Wort Gottes sagt, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist, sollen wir uns verwandeln durch die Erneuerung unseres Sinnes. Wir sollen unseren Sinn, unsere Gedanken an die Gedanken Gottes anpassen. Und da steht geschrieben, wir sollen unseren Sinn verwandeln. Diese Schraubzwinge verkörpert, wie ich gesagt habe, das Wort Gottes. Also meistens wirkt Gott durch sein Wort. Wir formen uns, indem wir zulassen, dass Gottes Wort in unserem Leben unsere Gedanken prägt und ausrichtet. Die Betonung liegt hier auf Zulassen. Denn Gott ist ein Gentleman. Er kommt in dein Leben nicht hinein mit einer Brechstange und zerbricht alles. Sonst wäre dieses Holzbrett zerbrochen sofort, wenn er mit der Brechstange kommen würde. Die Betonung liegt auf Zulassen. Er lädt uns ein, wir dürfen uns jeden Tag von ihm formen lassen. Wir dürfen sein Wort wirken lassen, uns dazu entscheiden. Das Wort Gottes hat eine enorme Kraft. Gott hat durch sein Wort das ganze Universum geschaffen. Gott sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Durch das Wort hat Gott alles Sichtbare und Unsichtbare geschaffen. Wie viel mehr Kraft hat das Wort Gottes, um unser Leben zu verändern? Wenn ich mich seinem Wort aussetze, mich dazu entscheide, Zeit in eine intime Beziehung mit ihm zu investieren, wird das der Anfang einer nachhaltigen Veränderung meines Lebens sein. Ich werde dem ähnlicher, von dem ich mich prägen lasse, wie wir hier sehen. Dieses Brett lässt sich prägen durch die Schraubzwinge von diesem Balken und dieses Brett wird diesem Balken ähnlicher. Je mehr Zeit ich mit einer Person verbringe, desto mehr werde ich diese Person kennenlernen. Es wird zu einer innigen Beziehung. Und der Fokus liegt ja wirklich auf Zeit und auf Hingabe. Wenn ich diese Schraubzwinge wieder loslasse, geht das Brett wieder in seine ursprüngliche Form. Wenn ich es aber zulasse, dass Gott immer wieder seine Hand an mein Leben anlegen darf, dann kommt er und schraubt wieder. und formt mich wieder zurück in seine Form. Der Fokus liegt darin, dass wir es zulassen, dass Gott uns formen darf, dass er immer wieder, er kommt immer wieder und fragt, darf ich dein Leben wieder neu ausrichten? Darf ich dich wieder umformen? Darf ich dich wieder mir ähnlicher machen? Niemand kennt mich besser als meine Frau und niemand kennt meine Frau besser als ich. Ich kenne ihre Stimme. In einem Meer von Stimmen würde ich ihre Stimme erkennen. Ich weiß, wenn sie fröhlich ist, ich weiß, wenn sie niedergeschlagen ist, wenn sie traurig ist. Ich kenne alle Frequenzen und Facetten ihrer Stimme. Ich kann es erkennen. Ich weiß, wenn die Kinder sie richtig zu Weißglut bringen. Wir haben 6 Kinder und 4 davon sind klein in einem Alter zwischen 6 und 12 Jahren. Und wenn, ich nenne sie die Chaostruppe, die 4 Kleinen. Und wenn die wirklich aufdrehen, das ist so, wie wenn sich so ein Tornado im Ozean bildet. Weißt du, wenn so die richtige Temperatur und Luftverhältnisse zusammenkommen, dann bildet sich dann so ein Sturm. Und das ist wie so ein Tornado. Ich weiß nicht, manchmal denkst du, es geht auf einmal los. Und dann hören die auch nicht auf. Da kannst du sagen, was du willst. Und dann weiß ich, wenn meine Frau dann ihre Stimme erhöht, dann hat sie so eine besondere Frequenz, dann weiß ich, ihre Geduld ist zu Ende. Sie ist wirklich eine sehr geduldige Person, 10-mal geduldiger als ich, aber wenn sie die Geduld verliert, dann weiß ich, dann lauf lieber weg. Und das merken dann die Kinder. Und das merke ich tatsächlich, ihre Stimme hat dann so eine besondere Frequenz in dem Augenblick. Warum kenne ich ihre Stimme? Wir sind seit über 23 Jahren verheiratet und deswegen kenne ich alle Facetten und alle Frequenzen ihrer Stimme. Und oft geschieht es, wenn wir so samstags früh, wenn die Kinder noch schlafen und wir so ein bisschen einen Moment der Ruhe haben, dann machen wir uns Kaffee und genießen unseren Kaffee morgens in der Stille. Und dann ist es oft, dass wir so nachdenklich sind und dann sagt der eine einen Satz und sagt, ich hatte genau die gleichen Gedanken. Oder irgendwie beim Autofahren, meine Frau fängt irgendwas an zu erzählen und fragt mich was und ich weiß nicht, ihr Frauen kennt ja das so, wenn der Mann nachdenklich ist, so man fragt ihn und dann irgendwann kommt keine Antwort und irgendwann kommt dann die Antwort. Und oft ist es so, dass mich meine Frau in den Gedanken erwischt, dass ich die gleichen Gedanken hatte. Es ist eine Beziehung, die sich über lange Zeit hin entwickelt hat. Es ist etwas, diese Verbindung hat etwas Besonderes und es ist wie etwas für Außenstehende Unberührbares, etwas Heiliges, etwas, was sich über Jahre entwickelt hat. Jemand oder etwas zu kennen bedeutet, eine ganzheitliche und intensive Beteiligung am Leben des anderen zu haben. Schon am Anfang der Bibel heißt es, und Adam erkannte seine Frau. Da hat es die Bedeutung, dieses erkannt heißt, sie hatten einen sexuellen Akt miteinander. Aber dieses hebräische Wort heißt nicht nur das, sondern beschreibt auch vielmehr erkennen. Und es ist vielmehr die tiefste Form der Nähe, die zwei Personen miteinander teilen können. Ein vollständiges Sich-Hingeben, ein gegenseitiges Durchdringen von Leben bedeutet das auch im Hebräischen. Das wahre Erkennen bleibt nicht theoretisch und es äußert sich im Handeln, erst dann, wenn es ein vollkommenes Erkennen ist. Dem Erkennen muss ein Tun folgen, andererseits ist diese Erkenntnis nutzlos. Sie trägt keine Früchte, sie ist in sich selbst leer. Das wahre Erkennen geschieht, wenn die Erkenntnis ins Herz rutscht, wenn sie das ganze Herz einnimmt. Und nach genau dieser Art von Beziehung mit dir und mit mir sehnt sich unser Schöpfer. Nach einer Herzensbeziehung, die sich in einem Mikrokosmos, wo es nur dich und ihn gibt, entfaltet. Aus der Intimität raus kann ich ein Leben führen, welches Gott ehrt und welches mich ihm jeden Tag ähnlicher macht. Und die nächsten Verse 10 und 11 sagen das, dass wir des Herrn würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen. Und Neuer Genfer sagt, ein Leben zu führen, durch das der Herr geehrt wird, Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibel liest und welche Gedanken dir geweckt werden. Also wenn ich in das Wort Gottes eintauche, dann fabriziert das in mir immer eine Sehnsucht nach Jesus. Ich will mehr von ihm. Ich will ihm ähnlicher werden. Ich will in seine Gegenwart eintauchen. Ich möchte nichts anderes haben außer ihm. Ich verspüre eine Dankbarkeit für seine Gnade, dass er mich trägt, dass ich mich sein Kind nennen darf. Und Vers 12 sagt, dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen Mächte. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ich habe einen Grund zu Freude und zu Dankbarkeit. Er hat mich aus der Macht der Finsternis erlöst, er hat mich daraus befreit. Und dieses Wort verdeutlicht es, die Macht, es war eine Macht, die mich da festgehalten hat in der Finsternis. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein Wunder, dass ich hier stehe, denn vor 18 Jahren wollte ich mit Gott nichts zu tun haben. Viele Jahre lang haben meine Frau, meine Schwiegereltern für mich gebetet, mir von Jesus erzählt und ich wollte nichts von ihm wissen. Ich habe gesagt, ich gehe sonntags in die Kirche und ich war tatsächlich jeden Sonntag in der Kirche, aber ich habe keine Beziehung mit ihm gehabt. Ich habe gesagt, Gott, ich gehe sonntags eine Stunde in die Kirche, bleib da, komm jetzt nicht auch noch nach Hause. Das muss doch wohl reichen, eine Stunde. Und ich habe mich für einen Christen gehalten. Ein Mensch wird nicht durch Gewohnheit oder Tradition ein Kind Gottes. Kirchenzugehörigkeit macht kein Kind Gottes aus dir. Wenn du in eine Kirche gehst, wenn du ein Kirchengänger bist, das heißt noch lange nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Nur derjenige, der sein Herz Jesus öffnet, der in sein Leben einlädt, sich ihm komplett hingibt, 100% seines Herzens ihm überlässt, der wird zum Kind Gottes. Und dieser Jesus, dessen Auferstehung wir vor 3 Wochen gefeiert haben, er ist es, wie die letzten Verse sagen, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles durch ihn. Wenn du dich schon mal gefragt hast, wozu, warum Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Er hat es durch ihn, durch das Wort Gottes und für ihn geschaffen, für Jesus, damit er alles erbt. Und was für ein Vorrecht, dass wir Miterben sein dürfen im Reich Gottes. Was für ein Privileg. Und der Vers 17, der letzte Vers sagt, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Alles besteht durch ihn. Jeder Atemzug deines Lebens besteht durch ihn. Dass du heute Morgen aufgestanden bist und laufen konntest, alles besteht durch ihn. Und gleichzeitig ist er der wahre Mensch. Jesus ist der vollkommene Mensch. Er ist der Mensch, wie Gott in sich gedacht hat. Er ist der Mensch, der Adam eigentlich sein sollte. Deswegen ist Jesus der zweite Adam. Er hat das vollkommene Leben hier auf Erden gelebt, als Mensch. Deswegen ist er der Einzige, der das beste Rezept für dein Leben hat. Und das ist nicht nur Theorie, denn er hat es vorgelebt. Er weiß es, was es heißt, Mensch zu sein. Er kennt deine Herausforderungen. Er kennt die Herausforderungen deines Lebens. Ich möchte euch bitten, jetzt eure Augen zu schließen und auf den Boden zu schauen und ein bisschen Privatsphäre zu ermöglichen. Und ich werde eine Frage stellen. Wenn du diesen Jesus in deinem Leben haben willst, er ist derjenige, der sich nach einer lebendigen Beziehung zu dir sehnt. Er möchte diese tiefe, innige Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte diesen persönlichen Raum haben, wo es nur dich und ihn gibt. Diesen kleinen Kosmos. Und er lädt dich jetzt da hinein. Er möchte deine Seele berühren. Er sagt, komm zu mir in diesen persönlichen Raum. Und wenn du hier bist und dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, wenn du dich noch nie dafür entschieden hast, dein Leben Jesus zu übergeben, dass er der Herr deines Lebens wird, dann möchte ich dich jetzt fragen, möchtest du dein Leben Jesus geben? Bist du hier und sagst, ich möchte ab heute neu starten, ich möchte einen Reset-Knopf drücken in meinem Leben und ich möchte ihm mein Leben übergeben? Ich möchte ihm nachfolgen. Wenn du hier bist, dann bitte ich dich um ein deutliches Handzeichen. Hebe deine Hand, wenn du hier bist und sagst, du möchtest Jesus nachfolgen. Ist jemand hier? Wenn du dich nicht traust oder wenn dir das zu schnell, zu viel ist, wenn du noch Fragen hast, dann komm gerne auf mich zu nach der Predigt oder zu Alan oder auf Gerd. Ich möchte aber jetzt für uns beten. Und als ich unser Haus damals umgebaut habe, hatte ich so eine Unterkonstruktion für die Decke im zweiten Geschoss, im Obergeschoss gebaut gehabt. Und ich habe im Baumarkt diese Dachlatten geholt und da waren nicht viel besonders gerade. Und da musste ich tatsächlich ein paar holen, die waren so ein bisschen krumm und verzogen. Und dann habe ich genau das, was ich hier heute euch gezeigt habe in diesem Beispiel, habe ich diese Dachlatten so ausgerichtet. Ich hatte einen großen langen Balken, der gerade war, und diese Holzlatten hatte ich dann ausgerichtet. Und wenn diese Holzlatten lange Zeit an diesem geraden Balken bleiben, dann nehmen sie die Form an. Deswegen vorhin das Beispiel, wo ich es nochmal losgelassen habe. Wir müssen an Gott dranbleiben, um seine Persönlichkeit anzunehmen, seine Form anzunehmen. Dieses Brett wird sich langsam aber sicher nach diesem Balken ausrichten und wird die Form des Balken annehmen. So habe ich diese Holzlatten ausgerichtet, um die verwenden zu können, und dann lag das über Tage und Wochen da, und Gott sprach zu mir und er sagte zu mir, wenn du dich an mir ausrichtest, wenn du dich von mir formen lässt, dann wirst du ein gesegnetes Leben haben. Dann wird dein Leben einen Sinn haben. Dann wirst du Früchte bringen. Und als ich diesen Balken, den ich schon seit, weiß ich nicht, bestimmt seit 10 Jahren im Schuppen habe da, als ich den jetzt vorbereitet habe hierfür, dann hatte dieser Balken, habe ich gemerkt, dieser Balken hat richtig Narben. Er hat richtig Einschläge, der hat so Spritzer, ich habe Sachen geschweißt und da sind so vom Schweißen so Funken geflogen, haben sich hier eingebrannt. Dann habe ich gesehen, dass dieser Balken, dass da Nägel reingeschlagen wurden, dass da Löcher drin sind und dass er so an ein paar Stellen eingedrückt ist. Und da habe ich gemerkt, wie Gott zu mir spricht, wie Jesus sagt, ich wurde geschlagen, ich wurde enttäuscht. Ich wurde ausgepeitscht. Mein Leib sah nicht mehr nach einem menschlichen Leib aus. So zugerichtet war ich. Meine Hände wurden von Nägeln durchschlagen, durchbohrt. Aber ich habe meine Form nicht verändert. Ich bin treu geblieben. Ich bin bis zum Tod gehorsam geblieben, meinem Vater. Ich verändere meine Form nicht. Ich bin der Gleiche, dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und Gott spricht zu dir, wenn du ein gesegnetes Leben haben willst, richte dich nach diesem Jesus aus, der treu war bis zu seinem letzten Atemzug. Herr Jesus, ich bete, Herr, dass wir uns heute neu nach dir ausrichten, Herr. Dass wir uns neu von dir formen lassen, Herr. Dass du hineinkommst in unser Leben, Herr. Dass du uns formst, dass wir zulassen, dass deine zarte Hand an uns schleift. Uns formt, Herr, dass wir uns dir hingeben, vollkommen dir hingeben, Jesus, damit unser Leben Früchte trägt, Herr. Wir wollen, Herr, in deine Gegenwart kommen, Herr, und nie wieder rausgehen, Herr Jesus. Wirke, Herr, durch dein Wort, Herr. Wir wollen deinen Prinzipien treu sein, Herr. Wir wollen, dass du uns durchdringst, Herr, mit deiner Liebe, Herr, dass du uns formst, Herr. Wir geben uns dir vollkommen hin, Jesus. Wir kommen zu dir, nicht weil wir irgendeinen Segen erwarten. Wir kommen zu dir wegen dir selbst, Jesus. Wegen deinem Angesicht suchen wir dich. Wir wollen nur in deiner Gegenwart sein, Herr. Wir wollen jeden Tag dir immer ähnlicher werden. Wir vertrauen auf dich, Herr, dass du uns formst. Dass du uns neu bildest, Herr. Danke, Herr, dass du treu bist, dass du nie loslässt, Herr. Dass du nie loslässt, Herr. Dass deine Gnade immer noch währt, Herr.
dass deine Liebe, Herr, formt. Danke, Jesus. Amen.